Morgen. Ich muss euch mal ein Kompliment machen. Ich war jetzt 4 Wochen mit jungen Leuten unterwegs. Morgens Andachten mit Liedern und alles Mögliche. Die Inhalte dieser Lieder haben schon einen enormen Tiefgang. Aber den Rhythmus und die Geschwindigkeit und die Wiederholung, da muss man sich schon ein bisschen dran gewöhnen. Deswegen habe ich das heute Morgen richtig genossen, nochmal alte Choräle zu singen, obwohl die Lieder ja auch alle neu sind bei uns hier. Ja, es ist was ganz anderes. Und vorigen Samstag habe ich mit 120 jungen Leuten Abendmahl gefeiert. Das war was ganz anderes wie hier. Das war auch faszinierend und herrlich. Und bei euch ist das genauso schön und genauso herrlich, obwohl es ganz anders ist. Das zeigt mir, wie vielfältig Gott ist, wie vielfältig man ihn anbeten kann, auf wie viel Art und Weisen man das tun kann. Und das ist faszinierend für mich, wie da junge Leute sich einbringen in eine Art und Weise. Ja, ich würde das nicht so tun, weil ich das anders gelernt habe. Aber ich finde das super, was die bringen und wie die das bringen. Das ist die Zukunft. Ich kann es auch nicht ändern. Wir haben uns mal angefangen, oder ich habe mal angefangen, mir Gedanken zu machen über das Vater Unser. Ich habe auch schon 2-mal darüber gesprochen, wie Gott uns einlädt zu sich nach Hause. Und ja, wir waren jetzt soweit, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jetzt kommt unser täglich Brot, gib uns heute. Es geht um Gottes reich gedeckten Tisch. Matthäus 6, 9 bis, das war jetzt 11 bis 13, da steht das Vater Unser. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das heute auch da oben am Ehrenmal nachher noch gebetet wird. Man hat das so oft gehört, mitgesprochen bei Beerdigungen in der Kirche. Aber dieses Gebet, diese Worte Jesu, die das alles so eng zusammenfassen, die sind faszinierend. Da ist eigentlich alles drin, was wir brauchen. Ich habe euch das ja schon versucht, mal vor Augen zu malen. Und jetzt geht es ums Essen. Wenn man mit jemandem ins Gespräch kommen will, dann braucht man nur, wenn man Frau ist, ein neues Rezept zu haben. Wenn man Mann ist, ein neues Lokal gefunden zu haben. Und schon ist man mitten im Gespräch. Da gibt es Riesenportionen für kleines Geld oder da musst du noch ein bisschen Zucker dran tun, dann schmeckt das besser. Essen. Essen ist ein Thema für uns Menschen. Wir haben Essgewohnheiten. Ziemlich zivilisierte, gehe ich einfach mal von aus. Aber es gibt auch andere Gewohnheiten. Mein Bruder zum Beispiel, der hat, ob er es jetzt noch macht, weiß ich nicht, zu allem Ketchup gegessen. Keine Ahnung warum, er brauchte immer Ketchup. Egal wo, habt ihr auch Ketchup. Mein Vater, der hat es auch fertiggebracht, hat ein Stück Brot genommen und hat sich dann das letzte Stück Kuchen drauf gegessen und hat das Stück Brot mit dem Kuchen gegessen. Essgewohnheiten. Wenn man durch Peru fährt, ist an jeder Ecke ein Spieß und das sieht dann aus wie ein gegrilltes Hähnchen. Kann man da kaufen. Es sind aber keine Hähnchen, es sind Meerschweinchen. Essgewohnheiten. Ich war mal eingeladen in Nürnberg, in der Altstadt. Ging es 3 Treppen runter in einen ganz dunklen Keller. Da war da ein Tisch, grob, mit einer Mulde drin. Und dann bekam man da mit einem Löffel irgendein Essen, vom Aussehen her wie ein Fraß, in dieses Ding. Und das einzige Hilfsmittel, was man hatte, war ein Messer. Und dann war das ein Ritteressen. So haben die Ritter damals gegessen. Da musste man halt eben mit Händen und mit dem Messer und mit, man musste irgendwie sehen, wie man das aus dieser Holzschale, die im Tisch fest war, als alles fest fertig war, wurde der Tisch aufgestellt und wurde mit dem Eimer Wasser abgespült und wieder hingestellt. Und dann war das Essen beendet. So muss das im Mittelalter gewesen sein. Knicke hat einmal die Essregeln irgendwo zu Papier gebracht und im Urknicke von 1530 steht, wenn du einen dicken Brocken im Mund hast, den du nicht kauen kannst und nicht schlucken kannst, so spucke ihn unauffällig nach hinten. Essgewohnheiten. Jeder spricht von Knicke. Ja, man muss auch mal die Details kennen, wie das ist. Es ist einfach Bestandteil unseres Lebens. Und die italienischen Ritter früher, die haben das Besteck auf dem Teller gekreuzt. Als Danksagung haben sie ein Kreuz gebildet am Ende des Essens. Heute sagt man gekreuzt, man ist satt. Wenn man in südliche Länder, Südamerika oder so, den Teller leer isst, dann heißt das, man hat noch Hunger und man bekommt noch einen Nachschlag. Da muss man immer ein bisschen drauf lassen. Man muss einfach wissen, wo man ist und was man macht. Essen ist ganz wichtig für uns Menschen, glaube ich. Und es gibt auch viele Gespräche, die übers Essen führen. Und in Gottes Haus, da gibt es auch eine Küche. Und in dieser Küche, da gibt es Küchenregeln. Und man kann von diesem Text ausgehen, dass diese Person, sprich Gott, die Seele leitet und die Seele nährt, auch für die ganz normale Nahrung sorgt. Aber dieser Vers ist schon merkwürdig. Unser täglich Brot gib uns heute. Boah. Unser Brot. Warum eigentlich nur Brot? Könnte auch Spaghetti sein. Oder irgendetwas anders. Brot. Luther hat es zusammengefasst. Brot ist der Sammelbegriff für alles, was man zum Leben braucht. Und ich denke, das sagt auch dieses Wort aus. Nahrung, Kleidung, alles, was wir brauchen für uns, ist Brot. Genau wie Brot für die Welt. Das sagt ja nicht nur, dass man den Armen Brot geben will, sondern auch ein Haus, ein Dach über den Kopf zu trinken und alles, was dazugehört. Und dann gib uns, das ist mir so ins Auge gesprungen, hätte doch entschuldige, könntest du uns bitte Brot geben? Gib uns. So fordernd, so herausragend. Eine Bitte hätte doch wenigstens noch dabei sein können. Oder? Wie seht ihr das? Klingt doch so irgendwie hart. Unser täglich Brot gib uns heute. Und wieso heute? Wieso nicht für morgen auch noch? Wieso nur für einen Tag? Hätten auch beten können, unendlich. Jetzt gib uns zu essen, dass wir nie mehr bitten müssen. Nein, wir müssen jetzt mal zurückgehen. Bei Gott gibt es eine Ordnung, eine Küchenregel. Und wir müssen die Anordnung dieses Gebetes beachten, wo wir herkommen. Wir kommen von unser Vater, von diesem persönlichen Verhältnis. Wisst noch, von dem Wohnzimmer, wo ein Sessel steht, wo man sich daneben setzen kann, wo man sich ausruhen kann, wo man sich mit ihm unterhalten kann. Von dieser Aussichtsplattform, wo er uns seine Größe zeigt, im Himmel und auf Erden, dass sein Name heilig ist, dass er viele Namen hat und dass man Gott nicht ergreifen kann und erfassen kann, sondern nur erfassen kann. Wenn ich ihn ergreifen will, wenn ich ihn festhalten will, rinnt er mir durch die Finger, werde ich nicht niemals schaffen. Ich kann ihn erfahren. Ich kann mich auf ihn einlassen. Ich kann mich mit ihm unterhalten. Ich kann von ihm lernen. Das ist eigentlich unsere Einstellung. Und wenn wir aus dieser Einstellung herauskommen, dann sind wir demütig. Dann haben wir erkannt, mit wem wir es zu tun haben, mit was für einer Größe, mit was für einer Majestät, mit was für einem Herrn, mit was für einem Gott und mit was für einer Liebe. Und wenn ich das alles beherzige, wenn ich das alles intus habe, dann kann ich auch Gib sagen. Dann ist dieses Gib aus einer ganz anderen Perspektive. Dann ist es nicht mehr fordernd, sondern dann ist es bittend. Weil meine ganze innere Einstellung sich geändert hat gegenüber einem lebendigen Gott. Dann kann ich auch Worte gebrauchen, die eigentlich in unserem Leben hart und nicht richtig erscheinen, aber wenn ich sie in einer Demut darbringe, ergeben sie einen Sinn und ergeben auch ja, eine Erfüllung. Und an dieser Wand in der Küche, da hängen die Küchenregel. Küchenregel Nummer 1. Was würde da stehen? Bitte Geschirr abräumen, nach dem Essen beim Aufwasch helfen. Ebi bekommt einen zweiten Nachtisch. Ich glaub's nicht. Die erste Küchenregel ist, sei nicht schüchtern. Es ist da. Wir sollen nicht schüchtern sein in Gottes Küche. Da ist ein Tisch und da stehen Stühle und da darf man sich draufsetzen. Das ist kein Restaurant, wo man einen Platz zugewiesen kriegt. Das Zuhause ist das. Ich setze mich an diesen Tisch. Wenn ich fremd bin irgendwo in einem fremden Land und komme in ein Lokal und weiß noch nicht mal, ob es da Messer und Gabel gibt oder irgendetwas, da bin ich schon so ein bisschen, ich bin ja schon forsch, aber dann ist man schon, dann guckt man schon mal, gibt es ja auch noch einen Stuhl oder muss man sich hier auf den Boden legen oder man weiß es ja nicht. Aber bei Gott braucht man nicht schüchtern sein, da kann man einfach in die Küche reinkommen, immer, mitten in der Nacht, tags. Wenn man Hunger hat, darf man da hingehen. Es gibt keine Zeiten. Nicht wie einem Restaurant. Nachmittag 16 Uhr bis abends 23 Uhr. Du morgens um 9 dahin kommst, ist keiner. Bei Gott ist immer jemand. In Gottes Küche wird immer gekocht. Es ist immer Nahrung da. Das ist so wunderbar. Das unterscheidet das vom realen Leben. Weil die Schlussfolgerung daraus ist eigentlich, sollte Gott den Sternen Glanz geben und uns keine Nahrung? Das wäre doch sowas von unlogisch, ob ein Stern jetzt glänzt oder nicht. Okay, das ist schön, aber wenn wir keine Nahrung haben, Gott hatte sich zur Aufgabe gemacht, uns zu versorgen. Das hat er freiwillig übernommen. Er hat freiwillig den Küchendienst übernommen. Freiwillig hat er gesagt, ich werde euch versorgen. Wir tun uns da immer so ein bisschen schwer mit. Wir jemand versorgen sollen, der von auswärts, jetzt kommt noch jemand in die Familie rein, den sollen wir mitversorgen. Das erste ist, reicht dann das Geld noch bis zum 31. oder ist am 25. Ende? Bei Gott ist das ganz anders. Er hat uns das zugesagt und er hält sich daran. Im Psalm 37 steht, vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Dann wirst du im Land sicher leben und es wird dir gut gehen. Freue dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Vers 3 und 4. Das ist doch gigantisch. Was brauche ich eigentlich für mein Leben? Er weiß es. Und vor allen Dingen ist das so wunderbar, dass das alles vorbereitet ist. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Sohn und der hat jetzt das Abi geschafft und will studieren. Und kommt dann zu dir und sagt, Papa, ich will studieren. Das geht aber nur, wenn du mich unterstützt. Wenn du mir hilfst, das Studium zu finanzieren. Und was sagt der Vater? Junge, mach dir keine Sorgen. Als du geboren bist, habe ich schon Geld zurückgelegt, jeden Monat. Es ist Geld genug da. Du kannst studieren. Vorgesorgt. Und genauso ist Gott. Er hat vor einem Jahr einen Samen wachsen lassen, damit wir jetzt Getreide haben. Er hat irgendwo ein Tier, ein Junges gebären lassen, was groß gewachsen ist, damit wir Essen haben. Er hat schon vorgesorgt, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre vorher, wusste er schon, was ich heute zu essen brauche. Und ich brauche einfach nur Danke dafür zu sagen, dass er so sorgt. Er muss das nicht erst jetzt erfinden und gleich einen Bankkredit aufnehmen oder irgendetwas oder zum Edeka gehen, was holen. Nein, es ist alles schon vorgesorgt. Es ist alles schon da. Und deswegen brauchen wir in dieser Küche nicht schüchtern zu sein. Wir können uns frei bewegen, wir können kommen, wann wir wollen. Und dann gibt es die zweite Regel an dieser Wand. Vertraue auf den Koch. Das ist natürlich schon schwieriger. Wisst ihr, ich habe früher gerne Marzipan gegessen. Das war immer so, ja, das wurde ja doziert, genau. Das gab ja nur immer gewisse Portionen. Und dann sind wir, der Karl-Werner Sommer und ich, das erste Mal alleine zelten gefahren. Dann sind wir in den Supermarkt gefahren und dann haben wir eingekauft. Haben wir natürlich Schwarzbrot gekauft, gute Butter, keine Sahne, Quark, Käse, Wurst, alles was gesund ist, Obst, haben wir alles mitgenommen. Glaubt ihr es? Ich habe eine große Packung Marzipan mitgenommen, weil die gerade da lag und weil es die gerade gab. Den Abend habe ich dann, es war ja keiner da, Marzipan als Abendessen. Hei, war das ein Essen. Aber so nach dem dritten Brocken, ja, ihr könnt euch ja so die Geschichte selbst ausdenken. Das ist so unsere eigene Speisekarte, die wir uns so zusammenstellen. Was wir so gerne essen und niemand da ist und keine Aufsicht, dann, ja, kann man sich schon mal vergessen und wenn man noch ein bisschen jünger ist, dann kennt man die Folgen auch noch nicht so, aber man muss es ja auch mal ausprobieren, weil es ganz normal ist und weil es menschlich ist. Ach so, Speisekarte. In Gottes Küche gibt es keine Speisekarte. Es ist ja kein Restaurant. Es wird eigentlich das gegessen, was auf den Tisch kommt. Und meistens reicht es. Meistens ist es gut, meistens ist es zu viel. Aber manchmal ist es auch ein bisschen anders. Du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Salbst mein Haupt mit Öl. Und du überschüttest mich mit Segen. Das sind so die schönen Tage, wo er uns einlädt an seinen Tisch, wo alles passt, wo alles richtig ist, es Fleisch gibt, für manche nicht so gut, wo es Nachtisch gibt, wo es frisches Obst gibt. Hey, das sind so die schönen Tage. Es war vielleicht so heute Morgen die erste Stunde. Fühlen wir uns so richtig wohl, haben wir Nahrung ohne Ende. Und dann gibt es auch die Tage, wo es dann nur, keine Ahnung, was ihr nicht esst, Blumenkohl, Brokkoli, grüne Bohnen, Erbsen und sonst nichts. Einfach nur Gemüse. Ja, sicher ist das gut. Aber wenn du 14 Tage nur Gemüse isst, dann, aber diese Tage kommen doch auch, oder? Die kennen wir doch auch. Oder wo wir meinen, wir gehen in die Küche und die Küche ist leer. Weil wir vielleicht nichts riechen. Oder weil wir uns einfach nicht an den Tisch setzen. Wenn wir uns nicht an den Tisch setzen, wenn wir nicht zur Ruhe finden, gibt es nichts zu essen. Das ist bei uns auch so. Solange wir die Enkel da rumspringen irgendwo, gibt es nichts. Uns wird so lange am Tisch sitzen geblieben, bis der Letzte fertig ist. Das kann schon mal lang dauern. Aber das ist so. Ab und zu gibt es auch Ausnahmen. Die ganz Kleinen, die dürfen dann auch noch ein bisschen länger und die anderen dürfen schon mal weg. Man ist ja auch gnädig. Genauso ist das bei Gottes Küche. Das ist nichts anderes. Wir dürfen uns da wohlfühlen und er kocht genau das, was wir brauchen. Er setzt uns genau das vor, was wir brauchen. Und unser täglich Brot, das können aber auch Schmerzen sein. Und das kann sogar eine Strafe sein. Weil ich habe das ja schon öfters gesagt, wenn immer alles glatt läuft, wenn alles rund läuft, dann ändern wir nichts. Dann bleiben wir genau so, wie wir sind. Weil uns das ja gut geht, weil uns das gefällt, weil das ist ja auch normal. Aber wenn Gott uns ändern will, dann meistens durch Dinge, die uns nicht gefallen. Wenn ich es dann auf andere schiebe, werde ich mich natürlich nicht ändern. Ist klar, es sind die anderen schuld. Die anderen sind ja immer schuld. Die müssen sich ja ändern, ja, damit ich so leben kann, wie ich gern leben will. Aber Gott denkt eigentlich ganz anders. Er will mich ändern und benutzt andere Leute dazu, um mich zu ändern. Und als ich das mal verstanden habe, habe ich auch viele Leute auf einmal verstanden. Und habe diese Leute auch anders gesehen. Das schon oft erzählt, den Arbeitskolleg, der wirklich einem auf die Nerven geht, wo man immer denkt, oh, hoffentlich wird er jetzt in eine andere Abteilung versetzt oder geht in Ruhestand oder irgendetwas, du kannst es nicht mehr aushalten. Vielleicht ist er da, um mir Demut zu zeigen, damit ich das lerne, oder ihn zu lieben, weil er ist überhaupt nicht liebenswert. Der riecht auch noch und ich soll ihn lieben. Das sind harte, harte Bandagen Gottes, die er uns anlegt, um uns zu ändern. Und das fällt uns unheimlich schwer. Mir jedenfalls. Und je älter man wird, desto schwerer fällt das. Weil man Dinge eingefahren hat und eingewöhnt hat und weil die einfach so sind. Und wenn man Dinge nicht mehr in Frage stellt und nicht mehr neu überdenkt, dann ist man auf dem Punkt kommen, wo man dann gleich ist mit einer Betonmauer. Dann hat man keine Statik mehr, dann ist man nur noch fest und eine Richtung. Und dann kann Gott auch nicht mehr ändern, weil wir uns nicht mehr ändern lassen. Aber wir sollen uns eigentlich verändern, wachsen, zu ihm hin größer werden, bis wir heimgerufen werden. Das ist unsere Aufgabe, ob die uns gefällt oder ob die uns nicht gefällt. Das ist jetzt mal dahingestellt, das ist auch nicht das Thema. Aber so geht Gott mit uns um. Der Apostel Paulus sagt, ich kann einen vollen oder leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir Kraft gibt, die ich brauche. Der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Philipper 4, Vers 12 und 13. Da hat er auch schon gewusst, manchmal gibt es Zeiten mit dem leeren Magen. Da knurrt er, wenn nur Gemüse drin ist. Aber dann trotzdem den Auftrag auszuführen. Weil wir werden nicht verhungern. Garantiert nicht. Dieses Zeugnis haben wir und das wird sich auch nicht verändern. Gottes Reich gedeckter Tisch, das ist etwas Fantastisches. Wenn ich mir diese Küche vorstelle, da hineinzukommen, an einen Tisch mich zu setzen, jemand hat etwas für mich gekocht, weil er genau weiß, das braucht er jetzt. Heute kriegt er Gemüse, weil er Vitamine braucht. Er braucht sie unbedingt. Und heute braucht er mal einen Nachtisch, damit er wieder aufgebaut wird, damit er morgen wieder in die Küche kommt. Weil wenn ich ihm nur Schwarzbrot hinstelle, irgendwann wird er nicht mehr kommen. Gott weiß das. Gott kennt uns. Er weiß genau, wie wir reagieren und wie wir uns führen lassen, weil er kennt ja die Zeit, er kennt ja das Ergebnis, er kennt ja schon die Zukunft und das ist immer so erschreckend für mich. Er weiß schon, dass ich mich nicht ändern werde, weil er ja in der Zukunft lebt. Aber er versucht es immer wieder, mit Liebe, mit Langmut. Ich habe mir so überlegt, wir haben mal, ich weiß nicht, ein Tag oder zwei Tage zusammengesessen, um eine Aussage zu treffen in einem Satz, was WDL darstellt, was wir überhaupt wollen, was unsere Richtung ist. Ich bringe den Satz nicht mehr ganz zusammen. Haupt mitgeprägt hatten der Stefan Holthaus. Wir wollen deutschlandweit Kinder und Jugendliche befähigen, ein Leben, also einen Satz, den man nicht als religiös bezeichnet, der aber alles beinhaltet, den man auch in der Politik in Anführungsstrichen verwenden kann. Boah, war das eine Geburt, bis man da Satz so rumgestellt, wieder zurückgedreht, wieder andersrum gedreht, wieder und mal dabei zu sein, wie das ist, so einen Kernsatz rauszuarbeiten, was sind unsere Schwerpunkte, was sind unsere Ziele, was wollen wir. Das war schon interessant und hätte ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt, dass das schneller geht oder einfacher oder weil ich halt eben Handwerker, dann ist das fertig. Aber das war schon eine Intelligenzleistung, muss ich einfach sagen. Und dann schaue ich mir dieses Gebet an. Da steht da, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wisst ihr, was das ist? Vergib uns unser tägliches Brot. Gib uns unser tägliches Brot. Das ist die Gegenwart. Das ist das Jetzt. Und vergib uns unsere Schuld. Das ist die Vergangenheit. Und führe uns nicht in Versuchung, das ist die Zukunft. Da ist Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft in einem Satz. Und das hat er einfach so auf dem Weg den Jüngern gelehrt. Nicht 5 Tage drüber nachgedacht, wie kriege ich das auf einen Punkt, das finde ich so faszinierend an der Bibel. Diese Kernaussagen, die alles umfassend so prägnant sind, und das zeigt mir, dass sie von Gott eingegeben werden mussten. Weil Menschen, dann hätte der Schreiber schon überintellektuell sein müssen, um das so schnell und so präzise zu formulieren. Da braucht man Zeit als Mensch, um solche Dinge strukturiert zu ordnen und auf den Punkt zu bringen. Oder Stefan? Der nickt, der kennt solche Spiele auch. Deswegen finde ich das so unheimlich spannend, dass unser Herr Jesus uns so ein ganz einfaches Gebet hinterlässt, wo so unheimlich viel drinsteckt. Fast alles. Wenn wir jetzt demnächst irgendwann da dran kommen, um die Schuld zu vergeben, diese Vergangenheit, und nicht in Versuchung führen in diese Zukunft. Ich habe es noch nicht ganz ausgearbeitet. Ich bin da auch dran. Und das macht richtig Spaß, sich mit einfachen Dingen zu beschäftigen und aus einfachen Dingen was rauszuholen und vor allen Dingen Beispiele zu finden. Wie ist das in meinem Leben? Wie kann ich das anwenden? Wie ist das bei mir ganz praktisch? Wie oft habe ich dieses Gebet leise, laut mitgesprochen und mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht, was da wirklich alles drinsteckt.